Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Lukas und Yannick.
Folge 46 des Freelancer-Podcasts. Heute behandeln wir das Thema, ist eigentlich witzig, dass wir bisher noch nicht darauf gekommen sind, mal über Rechnungen und Mahnungen zu sprechen. Heute tun wir es. Also, wie gesagt, das Thema ist Rechnungen und Mahnungen. Und dafür haben wir uns wieder einen Experten eingeladen, der auch schon mal hier war. Das heißt, es ist halt das zweite Mal, dass er bei uns ist. Stefan Bösel ist bei uns. Moin, Stefan.
Hi.
Stefan, magst du nochmal dich, du musst jetzt nicht so eine lange, ausführliche Fassung wie letztes Mal machen. Ich weiß gar nicht, ob es letztes Mal lang und ausführlich war. Aber magst du nochmal so eine ganz kurze Vorstellung zu dir geben? Und wenn die Leute dann halt die lange Fassung haben wollen, dann hören sie sich nochmal die Folge mit dir an.
Genau, immer schön den Traffic weiterleiten zur ersten Folge.
Genau.
Also ich bin
Link in den Shownotes.
Also ich bin der Stefan, ich habe eine Ausbildung beim Finanzamt gemacht, habe dann die Seiten gewechselt, arbeite aktuell in freier Mitarbeit bei ein paar Steuerkanzleien und betreue dort quasi direkt Mandanten und habe noch so einen YouTube-Kanal und Blog, wo ich so Erklärungen zu wirtschaftlichen und steuerjuristischen Themen mache, um den Leuten ein bisschen praxisnahes Wissen zu geben und zu bilden. Und ganz selten halte ich mal so Mini-Vorträge oder bewirke bei Fortbildungen in dem Bereich mit als freier Dozent.
Und unser Thema, worüber wir heute sprechen, ist quasi zustande gekommen, weil wir, ja, ich weiß, wenn ihr in unserem Slack-Channel seid, dann habt ihr es vielleicht mitbekommen. Gab es letztens eine Frage zum Thema, wie rechne ich einen Auftrag korrekt ab, wo ich eine 50-prozentige Anzahlung mache und dann die anderen 50% eben fällig werden, wenn der Auftrag durch ist. Und daraufhin kam so ein bisschen die Diskussion auf oder die Frage, ob man nicht mal was dazu machen könnte, wie Rechnungen eigentlich in Gänze korrekt gestellt werden. Also die ganzen Fälle, die es da gibt, was Teilrechnungen, Storno-Rechnungen, es gibt so viele Sachen und die wollen wir heute mit Stefan oder mit Stefan einmal durchgehen und das ist so ein bisschen die Agenda für diese Folge. Das heißt, wenn ihr euch in Rechnungen schon perfekt auskennt, dann hört ihr vielleicht in eine andere Folge rein. Ja.
Stefan, was gehört denn auf eine richtige Rechnung eigentlich?
Also was auf eine Rechnung gehört, das kann man jederzeit nachschlagen oder nachgoogeln. Das steht alles im Paragraph 14 der Umsatzsteuer drinnen. Das regelt quasi den gesamten Inhalt von Rechnungen, ist da einmal komplett geregelt. Da finden wir dann, dass der vollständige Name und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers drauf muss. Also quasi die Person, die die ganze Rechnung stellt. Der leistende Unternehmer muss sein Finanzamt oder beziehungsweise seine Steuernummer oder Umsatzsteuer-ID-Nummer draufschreiben, wenn er eine hat. Also wenn er eine ID-Nummer hat, dann die. Wenn er keine hat, seine normale Steuernummer. Dann muss das Ausstellungsdatum rein. Das ist auch irgendwie selbsterklärend. Dann die sogenannte Rechnungsnummer, die im Gesetz fortlaufende Nummer betitelt wird.
Aber sie muss nicht fortlaufend tatsächlich sein, habe ich letztens gelernt, oder? Ich habe tatsächlich letztens mal nachgeschlagen und es kann wohl auch ein eindeutig identifizierbarer,
Es muss halt irgendeine Codierung sein, die fortlaufend ist und man das dann weiß, aha, das war die erste, das war die zweite, das war die dritte, das war die vierte. Ob ich jetzt, sage ich mal, 1 für Januar vorne dran schreibe und dann 1, 2, 3, 4 fortlaufend mache oder A für Shop 1, 01 für Januar und dann eine fortlaufende Nummer und für jeden Shop das dann getrennt, ist auch egal, nur es muss halt irgendwie fortlaufend sein, dass ich weiß, das war die erste, die rausging, das war die zweite, das war die dritte. Aber mit fortlaufenden Nummern macht man nie was Verkehrtes, dann auch am einfachsten.
Aber die darf unterschiedlich fortlaufend sein für verschiedene Kunden oder Produkte oder so.
Das kann man trennen, das muss halt dann irgendwie nachvollziehbar sein. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Produkt A verkaufe und da die Rechnungsnummern A0001 anfangen und Produkt B0002, es muss nur an sich ein geschlossenes System sein und fortlaufend.
Also es ist einfach lückenlos nachvollziehbar ist, was passiert ist, ne?
Ja. Genau. Okay. Das Thema Rechnungsnummer merken wir uns auch gleich für das Thema Storno. Später nachher noch mal eine Rolle. Dann muss die Menge und Art in der handelsüblichen Bezeichnung des gelieferten Gegenstandes oder der sonstigen Leistung draufstehen. Also in der Umsatzsteuer sage ich gleich mal dazu, da sprechen wir entweder von Lieferungen, wenn ich was verkaufe, Oder von sonstigen Dienstleistungen, wenn ich irgendwelche, oder von sonstigen Leistungen, wenn ich irgendwelche Dienstleistungen ausübe. Was anderes gibt es
dann? Was dann für die Freelancer interessant ist, ne?
Genau. Dann muss der Zeitpunkt der Lieferung oder der sonstigen Leistung drauf sein. Mhm. Das Entgelt muss drauf sein und zu welchem Zeitpunkt das Ganze fällig wird. Dann muss der Steuersatz drauf oder ein Hinweis, ob das Ganze steuerfrei ist oder nach welchem Paragraph das Ganze steuerfrei ist.
Also zum Beispiel die Kleinunternehmerregelung.
Dann genau, kein Umsatzsteuerausweis, der Paragraph 19 Kleinunternehmerregelung, Klammer. Dann, was haben wir denn noch alles? Ich habe gerade den Paragraph offen, genau an der Steuersatz. Bei Bauleistung muss noch ein Satz drauf zur Aufbewahrungsfrist. Ich glaube, das trifft eure Freelancer eher weniger.
Man weiß es nicht, ne? Man weiß ja immer nicht, wer zu tut, aber könnte sein.
Also wenn hier ein selbstständiger Bauingenieur drunter ist, dann das wäre auch mal sehr interessant, was der hier macht.
Genau, also ich würde mich gerne in die Facebook-Gruppe melden, dass wir da ein bisschen Rückmeldung kriegen. genau, und ganz wichtig ist, wenn es eine Gutschrift ist, muss das auch explizit als Gutschrift betitelt werden. Also nur ein negativer Betrag geht nicht, sondern so eine Gutschrift muss auch immer Gutschrift heißen, als Plusbetrag.
Okay.
Das sind so die Grundlagen, was jetzt auf eine Rechnung müssen.
Ja.
Es ist auch mal interessant zu wissen, dass man Gutschrift nicht einfach abziehen darf, also nicht mit einem Minus einfach betiteln darf. Oder irgendwie, dass man es, also es muss ja Gutschrift reichen und, heißen und nicht Rabatt, oder?
Genau, also muss explizit Gutschrift heißen. Wenn es eine Gutschrift ist, wenn es ein Rabatt oder ein Skonto ist, dann kann das auch Rabatt oder Skonto heißen.
Mhm. Okay.
Und natürlich.
Achso, eine Gutschrift, ja.
Ja, genau. Und natürlich müssen die ganzen Daten vom Rechnungsempfänger drauf. Quasi klar, der Briefkopf, von dem, wo die Rechnung hingeht.
Ja. Wie sieht es mit dem Zeitpunkt der Rechnungserstellung aus? Gibt es da konkrete Vorgaben, wann das passieren darf? Oder kann ich theoretisch...
Das ist laut Steuerrecht vollkommen egal.
Okay.
Also wenn es zivilrechtlich noch nicht verjährt ist, dann kann ich jederzeit die Rechnung stellen.
Das heißt, ich kann auch rückwirkend eine Rechnung stellen?
Wenn zivilrechtlich noch keine Verjährung eingetreten ist oder man nichts anderes vereinbart hat, dann kann ich auch von vor 2 Jahren noch eine Rechnung theoretisch stellen, wenn noch nichts abgerechnet wurde.
Aber mit dem aktuellen Datum.
Genau.
Okay.
Deswegen schreiben wir auch den Zeitpunkt separat drauf, für den die Leistung oder Lieferung ausgeübt wurde. Dann weiß ich genau, aha, was haben wir heute, 14.09.2018, rechnet man irgendwas Vergessenes aus dem Januar ab.
Okay.
Cool. Dann nächste Frage. Wie können bereits gestellte Rechnungen korrekt korrigiert oder storniert werden? Also ich glaube, soweit ich weiß, darf man ja die Rechnungen generell nicht einfach korrigieren oder stornieren. Man muss, glaube ich, eine neue erstellen, oder?
Genau, also wir müssen ein bisschen differenzieren. Wenn ich Waren bekomme und als Rechnungsempfänger weniger geliefert bekommen habe und einfach die Rechnung runtersetzen möchte, dann kann ich das im Endeffekt formlos machen, weniger bezahlen und es bei mir notieren. Das ist problemlos. Hochsetzen darf ich das Ganze nicht, wenn versehentlich mehr geliefert wurde und ich kann auch möchte um mehr behalten. Weil eine Rechnung ist im Endeffekt eine Urkunde und eine Urkunde darf ich, wie wir alle wissen, nicht wirklich verfälschen. Ist irgendwie ein Fehler drin, falscher Rechnungsempfänger, ich habe es falsch abgerechnet und die Rechnung ist schon rausgeschickt, dann schicke ich dem Unternehmen quasi, ich rufe die Rechnung auf, wenn ich das im Word machen sollte, schreibe drin Stornierung der Rechnung, mache unten auf die Rechnung noch drauf, diese Rechnung ist hiermit storniert und hinfällig, dann schickt es raus, damit ist diese Rechnung quasi blanko oder halt weg. Und dann schreibe ich quasi eine normale, frische Rechnung. Mit den richtigen Angaben dann entsprechend und auch einer neuen Rechnungsnummer. Und schreibe am besten noch einen Satz drauf, diese Rechnung ersetzt die Rechnung mit der Rechnungsnummer XY.
Aber dann hätte ich ja die Rechnung verändert, ne? Also die, die es schon gibt.
Nee, du schreibst eine zweite. Du schreibst eine, schickst, also machen wir es mal durch. Du schickst eine Rechnung raus, dir fällt eine Woche später auf, hoppala, falscher Rechnungsempfänger, der moniert. Dann nehme ich die Rechnung als Word-Dokument, mache die auf, ergänze, hiermit storniere ich die Rechnung, druck das aus, das ist dann quasi die Storno-Rechnung.
Also die aus der bestehenden wird die, wird eine, gibt es eine
zweite? Ja, kann man am einfachsten dann umwandeln, dann spart man sich ein bisschen die ganzen Daten nochmal neu einzugeben.
Ja.
Dann setze ich die mit quasi dann auf Null. Und dann schreibe ich quasi eine frische, richtige Rechnung und mache noch einen Bezug zur alten Rechnung und sage, diese Rechnung ersetzt die Rechnung mit und habe eine frische Rechnungsnummer für das Ganze. Und es ist dann für jeden da draußen nachvollziehbar, was da passiert wurde.
Das heißt, wenn wir jetzt keine Korrektur haben, dann ersetzt man quasi einfach nur oder hat eine zweite, wo dann Stornorechnung draufsteht, die eben aufhebt, aber hat eben keine zusätzliche Rechnung, wo dann neue Angaben drauf sind, wie wenn wir eine Korrektur machen würden.
Genau.
Okay, ja,
Also
plausibel.
ist eigentlich gar nicht so kompliziert.
Nee, genau. Es macht ja auch Sinn. Also, damit es eben lückenlos nachvollziehbar bleibt. Da kommen wir auch später nochmal drauf, warum das wichtig ist und so, ne? Aber an sich folgt es ja eben konsequent diesem Ansatz, dass es eben auch nachvollziehbar fürs Finanzamt bleibt, was da eigentlich passiert ist. Und dass halt nicht einfach nur wahllos Sachen rausgeschickt werden und dann verändert werden im Nachhinein und so.
Genau. Oder wenn der Unternehmer schreibt 50 Euro drauf, möchte aber 500 Euro abrechnen und sagt dem, der die Rechnung bekommen hat, ja, mach bei dir einfach das
Ja.
Komma weg,
Ja.
dann wäre das Finanzamt langsam tricky.
Das stimmt. Wie sieht es denn mit Teilrechnungen aus? Also wenn ich jetzt einen Teil des Gesamtauftrags nur abrechnen möchte, weil ich zum Beispiel eine ja, mehrstufige Zahlung vereinbart habe, in drei Phasen meinetwegen, gibt es da besondere Anforderungen? Wie muss das aussehen?
Im Endeffekt wie eine ganz normale klassische Rechnung. Bei Teilrechnungen haben wir, wie du schon sagst, verschiedene Aufgabensteps, die ich dann abrechne. Hingegen die klassische Abschlagszahlung, da rechne ich halt einfach irgendwie einen pauschalen Betrag abschlagsmäßig ab. Wird im Endeffekt wie eine ganz normale Rechnung dann das Ganze aussehen. Ich schreibe meine ganzen Daten drauf, die wir gerade eben hatten, die man dann im Zweifel in Paragraph 14 nochmal ganz kurz nachlesen kann, wenn man sich da nochmal unsicher sein sollte, schickt die Rechnung raus. Und wenn ich irgendwann am Schluss eine Gesamtabrechnung mache, schreibe ich dann auch quasi eine ganz normale klassische Rechnung und ziehe dann ganz unten ab, davon bereits bezahlt mit den Rechnungen, kann man die Rechnungsnummer nochmal nennen. Gerade ein größeres Unternehmen ist einem dann dankbar zur Nachvollziehbarkeit oder um das Ganze nochmal nachzuvollziehen. Ziehe die Beträge ab und dann habe ich quasi noch eine offene Summe X und das Ganze wird dann eingezogen oder verlangt man dann, beziehungsweise wenn man zu viel bezahlt oder so viel schon abgerechnet hat, zahlt man das dann im Endeffekt zurück.
Ah, das heißt, es wird einfach als negativ dann abgezogen und wenn ich keinen
Genau,
mehr offen habe.
es ist ja keine Gutschrift, sondern es ist
Ja.
einfach nur eine Verrechnung beziehungsweise eine Aufrechnung. Ich zahle die Vorauszahlungen ab und dann quasi habe ich schon zu viel bekommen, zahle ich es zurück, habe ich zu wenig bereits abgezogen oder mache ich mit meiner dritten Abschlagszahlung gleich die Gesamtrechnung, ziehe ich halt den letzten offenen Betrag ab und fertig.
Und muss auf die Rechnungen können einfach mit Rechnung betitelt werden oder muss da Teilrechnung draufstehen auf den anderen?
Wie ihr das vereinbart habt, wenn ihr quasi einen Auftrag nach einem Vertrag habt, in dem draufsteht, es werden teilweise Sachen abgerechnet, dann schreibt man Rechnung drauf und bezieht sich immer auf den Vertrag.
Ja.
Hingegen macht ihr das formal, sagt, ja, jetzt bin ich da im halben Jahr für dich aktiv, jetzt rechne ich mal die erste Hälfte von dem, was wir gemacht haben, ab, dann wäre es halt ratsam, Teilrechnung drauf zu ziehen, damit es nachvollziehbar ist.
Okay, also das hat aber keine steuerrechtliche Bedeutung, sondern das ist dann tatsächlich einfach für die Ordnung mit dem Kunden
Für
und
die
so.
Ordnung, genau.
Ja, okay, das macht natürlich Sinn. Also, dass man das vielleicht irgendwie kennzeichnet oder dass man
Genau,
ersichtlich hat.
zum Thema Vertrag, das kann man vielleicht noch einwerfen. Ein Vertrag, der alle Anforderungen des Paragraph 14 erfüllt, kann auch als Ersatzrechnung dienen.
Okay, ja.
Heißt, wenn ich einen Vertrag habe, wo alles drinsteht, dann kann ich da schon alle Angaben reinklatschen. Dann brauche ich keine separate Rechnung nochmal rausschreiben oder muss auf der Rechnung nicht mehr so darauf achten, dass ich da alles drauf habe, weil der Vertrag diese Rechnung quasi schon ersetzt oder quasi die Rechnung darstellt.
Aber kommt dann auf dem Vertrag eine Rechnungsnummer drauf oder inwiefern
Das mache ich
funktioniert
dann, wenn
das?
ich was separat nochmal abrechne und mache da die Rechnungsnummer mit rein.
Ah, verstehe,
Aber
okay.
so Sachen wie jetzt eine Umsatzsteuer-ID-Nummer, den kompletten Rechnungsempfänger, die be komplette Betitelung der Leistung, darauf muss ich ja nicht mehr so genau eingehen, wenn ich das schon im Vertrag mit drin habe. Oder auch den
Verstehe, okay.
Steuerausweis, wenn ich den im Vertrag schon alles drin habe, dann auf der Abrechnung oder auf der Rechnung, die ich auf den Vertrag beziehe, habe ich das schon ein bisschen einfacher.
Interessant. Wusste ich auch nicht, dass es das so irgendwie noch geht. Wie sieht es denn
Wird
mit
nicht so oft
Zahlungszielen aus?
praktiziert. Zahlungsziele kommt darauf an, was ihr ausmacht. Also da sind wir im Zivilrecht,
Ja.
noch keine wirklichen Regelungen zu. Wenn ihr einen AGBs habt oder einen allgemeinen Vertrag habt, wo ihr sagt, alle meine Leistungen sind nach einer Woche fällig, Ihr schreibt dann drauf, Fälligkeit nach Vertrag oder Fälligkeit 7 Tage, dann habt ihr das ja quasi schon beidseitig abgenickt und ist in Ordnung. Schreibt ihr 10 Tage drauf, ist es 10 Tage. Also da gibt es gerade im B2B-Bereich keine wirklichen Regelungen, was die Fälligkeiten angeht.
Das heißt, wenn ich...
Kann ich 12 Stunden machen?
Aber man muss ja mal die Kosten einberechnen, dann wird es ein bisschen schwierig.
Ja. Aber ich kann jetzt in meine AGB zum Beispiel einfach reinschreiben, dass mein Standardzahlungsziel immer 2 Wochen beispielsweise sind. Auch wenn das vielleicht nur für den Kunden nicht so super ist, das muss man natürlich dann eher auf dieser Ebene noch abwägen. Aber angenommen, ich schreibe das da rein und hänge das an mein Angebot an und das Angebot wird akzeptiert, dann hat der Kunde das rechtsgültig auch zu zahlen nach 2 Wochen und dann ist es rechtsgültig nach 2 Wochen quasi mahnfähig.
Genau. Also wie gesagt, ich bin ja kein Anwalt, aber Zivilrecht ist ja auch nicht mein allermeistes, was ich jeden Tag mache.
Ja.
Aber im Endeffekt klingt es schon alles sehr logisch und alles sehr gut.
Ja, okay.
Gerade das, da die Freelancer ja überwiegend im B2B-Bereich tippe ich mal tätig sind,
ja.
Ist es damit eh alles ein bisschen, ich sag mal, laxer, weil ein Unternehmer ist ja kein Verbraucher.
Aber gerade bei den Unternehmen ist es oft so, dass die dann sagen, okay, wir zahlen einmal im Monat, unsere Buchhaltung macht einmal im Monat sowas. Dann wartet man halt schon mal einen Monat oder sowas auf das Geld.
Genau, also so 2 Wochen, 10 Tage sind meistens Standard so in dem Dreh.
Ja, so kenne ich das auch.
Ja, also die Frage ist halt immer, wann die Zahlung wirklich eingeht. Muss ja, wir hatten ja in der letzten Folge, nee, in der nächsten Folge besprochen.
Nee, das ist die, lass uns kurz überlegen. Ja, das ist tatsächlich die nächsterscheinendste Folge, aber sie ist, ja,
genau. Der haben wir schon gesprochen.
Wir werden gesprochen haben. Sehr gut.
Haben wir über das Thema auch Zahlungsziele so kurz philosophiert
als Tipp. Also nächste Woche geht es auch so ein bisschen, aber dann weniger als Ratgeber, sondern mehr als
Tipp vielleicht. Ja. Also was man dazu achten, also was man beachten sollte. Aber genau, kommen wir zum viel spannenderen Thema, was immer, also was hoffentlich niemandem passiert, aber was
kommt man nicht
irgendwie
vorbei,
mal parat haben sollte, eben, ist das Mahnverfahren, wenn jemand seine Rechnung nicht zahlt. Ja, wie funktioniert das allgemein?
Also da muss ich dazu sagen, Mahnwesen ist jetzt nicht mein Fachgebiet als Steuermensch. Hab natürlich dadurch auch öfter mal zu tun über die Kanzleien, dass man da Mandanten hat, die sich auch nachfragen, wie sieht's denn aus oder wie gehe ich denn am besten vor? Theoretisch ist die Rechnung fällig und einziehbar spätestens dann, wenn die Fälligkeit rum ist, also quasi wenn das Zahlungsziel überschritten ist. In der Regel geht man dann in 3 Schritten vor, man schickt eine Erinnerung raus, die aber im Endeffekt auch schon eine Art Mahnung darstellt, aber noch Erinnerung heißt, und dann schickt man die 1. Mahnung, 2. Mahnung, 3. Mahnung und spätestens dann sollte man sich mal überlegen, wie es weitergeht.
Aber gibt es eine bestimmte Anzahl an Mahnungen, die raus müssen, bis dann auch Schritte unternommen werden können oder wie?
Also im B2B-Bereich ist es... reicht im Endeffekt die Zahlungserinnerung, dass man den Gläubiger damit sagt, du bist jetzt überfällig.
Ja.
Den genauen Fachterminus habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, genau, das ist nicht mein Fachgebiet. Aber dann ist der drin, wenn ihr im Vertrag schon drin stehen habt, Fälligkeit, du bist mahnfähig, gleich direkt, dann ist es auch gleich direkt. Dann braucht es nicht nochmal eine extra Mahnung rausgeschickt werden.
Soweit, ich dachte immer, man muss mindestens, also mit der Zahlungserinnerung als erstes und dann noch 2 weitere Mahnungen und danach darf man erst klagen.
Ja, in Klagen tut man ja sowieso nicht, sondern man geht zum Amtsgericht und gibt den Schuldnertitel ab und geht dann in die Zwangsvollstreckung.
Ja, stimmt. Stimmt, so war das ja. Ah, das macht übrigens auch richtig Spaß, wenn dann so der Fernseher von zu Hause ausgeräumt wird.
Aber es geht auch einfacher. Da gibt es mittlerweile auch diverse Dienste. Ich möchte jetzt auch keinen nennen und ich habe auch keinen auswendig im Kopf, um keine Schleichwerbung zu machen.
Du hättest aber einen nennen können, wenn du einen im Kopf hättest. Also wir sind hier nicht so...
mir fällt keinen, den ich jetzt hier werblich rauserheben möchte, ein, da ich die auch noch glücklicherweise in meinem Leben noch nicht brauchte. Man kann seine Forderung auch abtreten für...
Ja.
Prozentsatz X.
Ach
und
ja.
Hat dann quasi direkt ein bisschen weniger Geld in der Tasche und der andere überlegt sich dann, wie er an das Geld kommt.
Ja, es gibt ja auch so Rechnungsvorfinanzierungen und solche Scherze.
Genau,
ne?
Das in diese Richtung geht das Ganze.
Ja.
Hat man vielleicht nicht 100%, aber hey, 90% ist je nachdem, um welche Summe es geht und ob man das Geld braucht, auch nicht ganz so verkehrt.
Absolut.
Also es gibt natürlich eins, von dem wir alle wissen, dass es existiert. Das wird natürlich nicht genannt.
Ich wusste es jetzt nicht.
Ist das, ja, also Inkasso?
Ach so, naja,
gut. Nee, Inkasso ist nochmal was anderes. Inkasso, den beauftrage ich für eine Gebühr, das Geld zu holen für mich.
Ach so, ja. Ja, okay, aber die übernehmen das auch teilweise auch, oder?
Teilweise, je nachdem, aber die müssen auch ganz schön in die Finanzierung gehen, wenn die alles stemmen wollen, was sie da an Angebote kriegen. Meistens ist es eher, dass die für jemanden das Geld eintreiben, klassisch. Aber das andere ist, die Forderung abzutreten. Da verkaufe ich quasi meine Forderung für einen niedrigeren Wert. Okay. Und wenn der andere die eingetrieben kriegt, 100%, hat der einen Gewinn gemacht.
Ja. Also von dem Inkassounternehmen, was ja irgendwie jeder kennt, weiß ich auf jeden Fall, dass sie es, also zumindest habe ich es mal gelesen, dass sie tatsächlich auch Schulden kaufen, Schulden kaufen und die dann so eintreiben. Weil es bleibt ja dasselbe.
Genau.
Vom Verfahren her. Aber cool.
Aber da hoffen wir, dass also, man da nicht gar nicht erst, dass es da gar nicht erst zu kommen. Ne?
Also da auch ein persönlicher Tipp, wenn ihr mit dem Kunden nochmal zusammenarbeiten wollt, ist das ein etwas negativ.
Ich glaube, nachdem tatsächlich, also Mahnung ist ja immer schon so ein Thema mit Kunden. Aber ich glaube, wenn es dann auf sowas hinausläuft, dann braucht man sich nicht viel Hoffnung machen. Wobei man das vielleicht auch nicht will, weil wenn es so weit kommt, dann hat es ja auch
schon Gründe. Also, genau, man muss halt darauf achten, wenn man Dauerkunden hat, dass man dann vielleicht, wenn man im nächsten Auftrag ist, nochmal quasi vielleicht mündlich oder per E-Mail einen Hinweis gibt, die Rechnung ist noch offen. Oder wenn man monatlich zusammenarbeitet, dann nochmal den Hinweis gibt, also dass man es vielleicht zwischenmenschlich löst.
Ja, also ganz klar, auch mein Tipp, den wollte ich eigentlich erst hinten dran sagen, schaut, dass ihr mit den Personen redet und einfach versucht irgendwie, also klar, wenn es dann irgendwie so 2 Monate vorbei sind, dann ist halt schon irgendwie langsam scheiße und dann könnt ihr auch damit anfangen, dich abzumahnen, aber versucht dann eine friedliche, zwischenmenschliche Lösung zu finden, weil es immer ungut kommt. Na, und man kann ja auch dann, nachdem es so blöd gelaufen ist, im nächsten Projekt durchaus sagen, so, ey Leute, aber beim letzten Mal war Zahlung schon echt im Verzug. Vielleicht schaut er, dass das jetzt mal hinkriegt.
Ja, ich glaube, ein Tipp auch.
Zahlung arbeiten.
Ja, genau. Also auch selbst egal, wie sehr es sich zugespitzt hat quasi und wie sehr man darüber wütend ist, dass der Kunde nicht bezahlt, selber sollte man halt sehen, dass man professionell bleibt und sowas. Und ich habe auch, also da ist es natürlich dann auch praktisch, wenn man Anzahlungen macht. Ne? Also wenn man irgendwie 50% oder so im Voraus abrechnet, dann hat man wenigstens diese 50% und kann eben sagen, hey, solange diese anderen 50% nicht abgezahlt sind quasi, ist das Produkt nicht in deinem Besitz. Oder die,
ne? Das habe ich tatsächlich zu Anfangszeiten als Freelancer auch gemacht. Also es ist einfach auch noch unsicher war, wie viel Geld man im Monat verdient, das hilft sehr.
Also auch gerade bei neuen Kunden, du weißt ja gar nicht, wie die so drauf sind. Eben. Und ich finde das auch legitim bei Kunden, die man schon länger betreut. Also ich meine, gerade weil die Rechnung oft lange brauchen, bis sie bezahlt werden und man muss ja auch sonst in Vorleistung gehen als Freelancer, wenn man das nicht so macht.
Ja, klar. Ja. Aber tatsächlich ist ja noch eine richtig wichtige Frage offen, die ich ziemlich interessant finde.
Zur Mahnung
wie viel jetzt? Dürfen denn die Mahngebühren sein?
Ach stimmt, ja.
Also gesetzlich ist es bisher nicht geregelt, aber es gibt diverse Urteile, die sich aber überwiegend auf den Verbraucherbereich beschränken. Mahngebühren von 2,50 Euro und höher wurden bisher alle vor Bundesgerichten reduziert. Okay. Und so der Duktus oder die Faustregel ist, es sollten quasi die Realkosten ohne Personal sein. Sprich, Porto, Briefumschlag, Papier, den Strom, den man braucht, um die Bahn zu schreiben. Ja. Und das war es im Endeffekt.
Aber wenn ich jetzt mein eigenes Atomkraftwerk am Laufen habe, dann sind wir, die bewegen wir uns ja dann doch in anderen. Nee, also das finde ich jetzt schon ein bisschen krass, weil das tut ja nicht mal weh.
Ja, ich hätte auch gedacht, dass es da so eine Regelung von Prozent oder sowas gibt.
Das ist was anderes. Also Mahnungen sind ja nur ein Kostenersatz, dass ich dem nochmal was schicken muss.
Ja.
Ist auch nicht in der Umsatzsteuer drin, weil wir hier keinen Leistungsaustausch haben, sondern das nur ein Kostenersatz ist. Das andere Thema ist ein Verzugszins, den wir im B2B-Bereich direkt haben.
Ach guck, und der ist... Ja, und wie
ist der? Lass mich nicht lügen, also ohne Gewähr, ich meine 5% über den Basiszins.
Okay.
Cool. Wo die Forderung automatisch verzinst wird, ab dem ersten Tag, wo man überfällig ist.
Was ist meistens nochmal der Basiszins?
Der Basiszins ist, glaube ich, ist er bei minus 0, oder
ist es immer noch minus 0,5? Ist das der Leitzins?
Genau, das ist der.
Ja, dann sind es halt immer noch minus 0,05 oder minus 0,01.
Dann 5% drüber, dann sind wir bei 4,5-5% so irgendwo in dem Dreh.
Und bei einigen Rechnungen kann das ganz schön saftig sein.
Wenn das ist eine gute Geldanlage.
Rechnung
nicht. Wenn man einfach Sparbuchkonto nehmen und ein Sparbuch anschauen.
Ja.
Also dann jetzt hier der Tipp an alle Leute, die Millionenbeträge in Rechnung stellen. Ihr könnt so lange mahnen, wie ihr wollt. Ihr schickt einfach so jeden Monat eine Mahnung. So lange könnt ihr quasi, habt ihr immer noch ein besseres Konto als auf eurem eigenen.
Ja. Man muss halt nur gucken, dass das Geld irgendwann mal reinkommt.
Nee, das stimmt, also wenn es dann gar nicht bezahlt wird.
Und der andere nicht in Insolvenz geht.
Das wäre blöd. Bei solchen Beträgen vielleicht doch dann eher schon eine Anzahlung oder sowas machen.
Genau daher. Mahnung, nur die Realkosten, hingegen Verzugszins im B2B direkt, wenn man überfällig ist.
Okay. Ich glaube, damit haben wir auch alles Relevante zu Mahnungen durch, ne? Das ist auch so ein Thema, womit man sich eigentlich am liebsten gar nicht beschäftigen will.
Genau, also da gibt es nicht viel, ist vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn man mal privat eine Mahnung versehentlich bekommt oder im Bekanntenkreis, immer mal drauf gucken, wie hoch die sind.
Gibt es da Pflichtangaben auf so einen Mahnen?
Nee. Also wie gesagt, alles über 2,50 wurde reduziert vor Gericht.
Ja.
Aber Gerichte drücken sich davor, eine Obergrenze zu geben, jedenfalls die deutschen Gerichte.
Aber ich meine jetzt auf der Mahnung selber, gibt es da Angaben, die da unbedingt drauf müssen? Also die Rechnungsnummer, die gemahnt wird, sicherlich?
Da gibt es auch keine konkreten, man muss es halt zuordnen können. Du kannst jetzt nicht einfach munter einen Betrag abmachen, sondern praktischerweise gibt man das Datum der fälligen Rechnung an, wann es fällig war, die Rechnungsnummer und vielleicht den offenen Betrag und drauf nochmal den
Mahngebühr. Ja, und eine Zahlungsziel wahrscheinlich. Ne?
Und als Kopie vielleicht nochmal die Rechnung. Kann ja sein, dass der andere die irgendwie verballert hat.
Ja, und vielleicht das Datum der Mahnung perfekt noch ins Praktisch.
Na ja, gut, genau. Das ist ja auf so einen Briefen oder so sowieso.
Ja, WhatsApp, vielleicht machen das manche nicht.
Das stimmt, aber das sollte man sich angewöhnen. Das ist immer blöd, wenn da nichts draufsteht, von wann das ist.
Ja. Also ich glaube, darauf habe ich tatsächlich mal geschaut, also jetzt, wo du es gerade erwähnt hast, ich habe immer von meinem Stromanbieter in Köln, also weil der hat halt irgendwie immer mir so komisch die Rechnungen zukommen lassen, dass ich sie halt nie gesehen habe. Also halt irgendwie manchmal per E-Mail an irgendein E-Mail-Konto, was ich schon lange gelöscht hatte, oder also da rausgelöscht hatte, richtig strange. Okay. Dann habe ich immer die Mahnung per Post bekommen, da habe ich dran gedacht und es waren auch immer so 1,88
Euro. Okay.
Gerade so wieder ein. Ja. Also.
Fürs Papier und sowas.
Ja.
Aber lass uns vom Thema Mahnung weg, da kann man so ewig drüber
philosophieren.
So ein Thema, was so vielleicht, wo man schon mal drüber gestolpert ist, wenn man sich so ein bisschen mit der ganzen Sache Rechnungserstellung, Buchhaltung auseinandergesetzt hat, die GOBD lässt quasi die Freelancer im ganzen Land zittern. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen und vielleicht auch irgendwie ein bisschen erklären.
Also die Grundzüge der ordnungsgemäßen Buchführung ist, also ich möchte jetzt meine Privatmeinung nicht zu stark mit einbringen, aber das Ganze sollte man nicht zu heiß gucken. Das ist kein Gesetz. Das Ganze ist im Endeffekt ein BMF-Schreiben und damit die Meinung des Bundesfinanzministeriums, wie eine ordnungsgemäße Buchführung auf elektronischer Basis auszusehen hat. Mhm. Und da das Ganze jetzt noch gar nicht so alt ist, haben wir auch kaum Prüfungen, geschweige denn Urteile zu dem Bereich, ob auch die Finanzgerichte da mitgehen. Aber es hat keine Gesetzesstärke.
Was man immer hört, ist, dass es dann im Zweifel halt zu deinen Ungunsten ausgelegt wird bei einer Prüfung.
Kann das Finanzamt machen, genau, wenn es ganz abstruse abweicht und gar nicht mehr nachvollziehbar ist. Und im Zweifel kann es dann halt zu Hinzuschätzungen kommen, im schlimmsten Fall. Aber natürlich dann alles in einem verhältnismäßigen Rahmen.
Kannst du aber sagen, was die eigentlich besagen, damit, bevor die Leute jetzt, die gar nicht wissen,
also worüber das reden. BMF-Schreiben ist elendig langes Schreiben, das kann man sich auch raussuchen. Ja. Da steht halt drin, wie das Finanzamt sich vorstellt, wie man seine Buchhaltung mit elektronischen Sachen macht. Mhm. Das Wichtigste daraus ist, dass das Ganze nachvollziehbar ist, nicht mehr veränderbar, beziehungsweise es eine Ordnungshistorie gibt.
Womit ja zum Beispiel Word rausfallen würde, ne?
Weil da genau, ein Standard-Word-Programm, wo ich nicht in den DMS ablage, wo jede Änderung nachvollziehbar ist oder ich eine Änderungshistorie habe, wäre als elektronische Rechnung nicht in Ordnung, weil ich könnte jetzt eine Rechnung über 20.000 Euro rausschicken, das Word-Dokument nochmal öffnen, 2.000 Euro draus machen und kein Mensch würde das großartig merken.
Ja, außer ich drucke es jetzt halt direkt aus und das ist jetzt meine Rechnung. Und
genau, da müssen wir aufpassen. Und zwar, wenn ich nur eine Rechnungsvorlage benutze und meine Rechnung nicht digital abspeichere, dann habe ich keine elektronische Rechnung. Dann kann ich den Ausdruck als Rechnung Papierform belassen. Mhm. Hingegen, wenn ich die Rechnung abspeichere elektronisch als PDF oder sonst wie, dann muss ich da sicher gehen, dass das Ganze nachvollziehbar ist, eine Änderungshistorie hat. Sprich, das kann ich mit einem normalen Windows-Ordner und einer PDF nicht machen. Dann brauche ich entweder ein Programm, wie ihr es anbietet, oder irgendwelche anderen Datenmanagementsysteme, die sowas können.
Ich glaube, da fühlen sich dann viele jetzt ertappt. Ich habe auch schon, man spricht ja oft mit Leuten, wie macht ihr das so und so. Viele sind, glaube ich, immer noch auf diesem, ich habe so eine Vorlage, ich kopiere mein Word-Dokument, das ist da, ne? Und da tippe ich dann die Daten ein und lege das dann in irgendeinen Ordner oder sowas ab.
Genau. Also, aber wie gesagt, das ist nur eine Verwaltungsmeinung. als BMF schreiben. Natürlich, wenn man wenig Stress mit dem Finanzamt möchte, macht man es, wie es in diesem Schreiben drinsteht.
Ja.
Aber ich kann mir persönlich, und das ist wie gesagt nur meine persönliche Meinung, ich bin doch kein Steuerberater und ich bin auch kein Anwalt, ich kann mir bei nebenberuflichen Selbstständigen oder kleinen Selbstständigen nicht vorstellen, dass es da zu Riesenproblemen kommen sollte.
Es gibt, hier sind auch keine Fälle bekannt, wo es dann tatsächlich zu
Ich hatte im
Nachzahlungen
Zuge
oder so
meiner
kam.
freien Mitarbeit noch keinen in dem Bereich, aber ich muss auch gestehen, ich gucke jetzt nicht, wenn ich Mandantenbuchhaltung habe, wie speichern die zu Hause ihre ganzen Unterlagen.
Ja.
Machen, glaube ich, die wenigsten Kanzleien bei so kleineren Menschen oder kleineren Unternehmen, Selbstständigen.
Ja,
Aber ja, wir müssen
man
immer die
spricht auch da immer
Verhältnisse.
von so einem, ja, wie so eine Schnittstelle, wo eben einmal der Prüfer hingehen kann, das abziehen kann und dann muss das quasi alles super archiviert und nachvollziehbar sein. Das ist ja so ein bisschen
Genau,
das.
das steht auch noch mit drin.
Ja, genau.
Die möchten halt sehr gerne die Daten super elektronisch auswerten, aber bei einer kleinen Buchhaltung mit 20 Belegen im Jahr, da brauchst du keine elektronische Schnittstelle, da guckst du einmal den Ordner durch und fertig.
Ja, genau. Also im Zweifel eine Exportfunktion vom Buchhaltungstool dann und die Sachen ans an den Prüfer geben.
Genau, und der Steuerberater, wenn man einen hat, der speichert die Daten ja auch noch mal in dem Format, wie es der Prüfer dann auswerten kann. Das sollte man auch nicht vergessen.
Genau, im Zweifel das, genau. Ja. Das heißt, da dann vielleicht ein bisschen die Angst genommen, das hoffe ich zumindest, weil ich sehe immer, dass es sehr viel Hektik dazu gibt. Also, ne, wir werden auch gefragt, hey, wie sieht's aus mit Goodlands und so. Und unsere, also es gibt ja keine offizielle Zertifizierung für diese GoBD, auch wenn damit teilweise einige Anbieter werben. Also nicht offiziell,
Also
aber
von
die sagen,
staatlicher Seite gibt es da nichts in dem
nee,
Bereich.
genau.
Es gibt aber große Wirtschaftsprüfungskanzleien, die Programme testen und dann quasi sagen, jawohl, wir haben uns das Programm angeguckt, das ist sicher.
Genau, also so ein bisschen eher eine Einschätzung von einer Stelle oder so, aber jetzt nichts richtig Hochoffizielles, wo dann irgendwie, ne, wo
Kann
man
man auch gar
sich.
nicht machen. Das entwickelt
Nee.
sich alles so schnell weiter. Es kann auch, je
Ja.
nachdem, wie die Technik mit Blockchain weitergeht, in 2 Jahren so aussehen, dass die GoDB gar nicht die ganzen Blockchain-Fälle abdeckt oder dass da so viele Neuerungen gibt, dass es schon wieder veraltet ist. Aber es ist ja kein Gesetz, sondern nur eine Verwaltungsmeinung und damit kann die Verwaltung das auch recht schnell wiederum anpassen.
Mal sehen, wo es dahin geht. Also wir haben auf jeden
Genau.
Fall die Anpassungen dahingehend gemacht, dass die Rechnungen nachvollziehbar bleiben und im Originalformat liegen und archiviert werden. Das war so auch vielen unseren Nutzern irgendwie wichtig, dass sie gesagt haben, hey, ich habe hier gehört von. Also auf jeden Fall ist mir das so im Gedächtnis geblieben als das große Schreckgespenst der Buchhaltung und auch gerade bei Freiberuflern, dass die Leute dann immer gleich Angst hatten und ja,
Genau,
wer.
und seine Einnahmenüberschussrechnung in Excel zusammenrechnen funktioniert nach dem eigentlich auch nicht.
Nee, genau. Das
Genau.
wäre ja auch noch.
Ich weiß jetzt nicht, wer das macht. Also wer es gemacht hat, ja, dass die
Ich
Leute
kann
denken, ich würde
mich
es immer
an
noch
alte Podcast-Folgen von euch erinnern, wo das mal thematisiert wurde.
Der Eike, ne? Eike, wenn du das hörst hier, ne? Fühl dich angesprochen.
Ach, macht das Eike? Ja?
Eike ist ein großer Excel-Fan. Ja. Da hat ein.
Hey, gut, ich war es auch noch bis vor 2 Jahren, aber.
Eike macht
Also,
das,
nee,
glaube ich, in
drei.
Excel. Ja, doch, doch.
Ja,
Also,
gut.
Eike hier, ne?
Ja, du kannst, ja, doch,
Aber man
ja,
muss ja auch
gut.
sagen, für einen kleinen, nebenberuflichen Selbstständigen ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass man da mal großartig vom Finanzamtenprüfer vor der Tür stehen hat, solange das alles irgendwie am Schreibtisch passt und nachvollziehbar ist. Also man
Ja.
kann ja auch gerne mal googeln, wie wahrscheinlich es ist, dass der Prüfer vor der Tür steht. Da ist es, glaube ich, wahrscheinlicher, dass der Blitz einschlägt, wenn man es nicht übertreibt.
Ja, genau, bei Freiberuflern ist es halt eben auch, es also kommt natürlich immer darauf an, in welchem
Es kommt
Rahmen
immer
und
auf
wie
die
weit.
Dimension drauf an, aber wenn du
Ja.
jetzt 30.000, 40.000 € Jahresumsatz hast und nicht irgendwie ganz obskure Gewinnermittlungen einreichst, ich halte das Risiko für sehr gering.
Excel-Tabellen. ja, genau. Also lassen wir dieses GOBD-Thema quasi. Das ist so ein einfach so als
Genau,
Empfehlung, wenn
merkt
euch das
euch
Angst.
Nachvollziehbarkeit und
Genau.
Nicht-Veränderbarkeit. Und es hat
Genau.
keine Gesetzescharakter, aber es gibt auch noch keine Urteile so wirklich in dem Bereich. Wenn es mal welche gibt, werden wir ja sehen, wie das Ganze ausgelegt wird vor den Finanzgerichten. Und dann haben wir was Besseres in der Hand.
Ja, und auf der sicheren Seite ist man, glaube ich, wenn man halt sich ein Tool nutzt, dafür für die Buchhaltung
Genau,
oder so,
oder
ne?
halt nur eine Rechnungsvorlage und alles im Papier ausdrucken.
Genau, oder direkt halt oldschool einfach ausdrucken. Das ist auch noch so. Da
Und
schützt
nicht
es wieder, sieht man wieder.
abspeichern, nur die Vorlage abspeichern.
Genau, also einfach nur ausdrucken direkt und ja, nur das, woraus man das ja, die Vorlage halt quasi macht. Ja, lassen wir das Thema, das ist. Da sitzen jetzt wieder
Also
ganz viele, die
da
das.
könnte man mehrere Podcast-Folgen zu machen,
Ja.
wahrscheinlich, weil das BMF-Schreiben ist elendig lang.
Ist das wäre doch mal eine tolle Serie, die wir antreiben sollten. Wir lesen das komplette Ding vor und diskutieren über jeden Punkt.
Ja, oder wir lesen einfach eine ganze Folge nur Abkürzungen für gemeine Sachen, die sich die Regierung oder irgendjemand ausgedacht hat vor. So DSGVO, genau. GOBD. Ja, da werden jetzt wieder ganz viele kommen und sagen, oh, das ist nicht gemein, das hat alles seine Berechtigung und so. Und ja, es hat bestimmt auch alles seine Berechtigung. Aber davon, es ist ja auch eine berechtigte Angst bei Leuten da oder ein berechtigtes Unwohlbehagen von Leuten, wenn sie sich sagen, dass sie das nicht so geil finden.
Ja. Für alle, die übrigens mehr über sowas hören wollen, also Christoph Maria Herbst hat mal das BGB und das Verkehrsstrafrecht vorgelesen.
Einfach nur vorgelesen?
Komplett. Ja, komplett.
Das war dann auch der Gag schon, dass er es einfach vorgelesen hat?
Oder? Ja, aber also ich fand es ziemlich krass. Also für einen Gag, dass man es komplett vorliest, fand ich irgendwie cool. Und es hört sich auch sehr schön an. Also ich habe mir das eine halbe Stunde bei einer Autofahrt angemacht.
Ja.
War cool. Macht Spaß.
Okay.
Ja, also da ist auf jeden Fall noch Stoff da. Kommen wir zum nächsten Punkt. Immer wieder spannende Frage. Wie stellt man denn eigentlich eine korrekte Rechnung ins Ausland in der EU?
Also da müssen wir differenzieren, an wen die Rechnung geht. Bei Kunden, die Kleinunternehmer oder Privatpersonen sind, schreibe ich ganz normal wie eine deutsche Rechnung, nur ich mache halt eine andere Adresse drauf, inklusive deutscher Umsatzsteuer. Hingegen bin ich für ausländische Unternehmen, die auch als Unternehmer auftreten und in der Regelbesteuerung drin sind, tätig. Klammer auf, das merke ich, wenn die mir eine Umsatzsteuer-ID-Nummer mitteilen, Klammer zu. Dann schreibe ich darauf, dass die Umsatzsteuerschuld umgedreht wird und verweise auf den 13b im Umsatzsteuergesetz.
Das sogenannte Reverse-Charge-Verfahren.
Ne? Ja. Dann muss der das Geld zahlt, die Umsatzsteuer bei sich in seinem Land abführen und hat je nachdem, wie er das verwendet oder wie die Vorsteuerregelungen in seinem Land sind, quasi dasselbe nochmal als Vorsteuer und geht dann plus minus null raus.
Und wenn die Person, der Freelancer selber Kleinunternehmer ist, dann macht er ja auch keine...
Dann hat er ja sowieso keine Umsatzsteuer auf seine Rechnung drauf und damit stellt sich die Frage gar nicht mehr. Da schreibt dann auf jede Rechnung drauf, keine Umsatzsteuer, da Kleinunternehmer.
Klar, okay. Das war kurz und knackig.
Ja, das, also, das klang immer anstrengender.
Was vielleicht halt, aber das, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, weil das ist halt einfach dann eher Buchhaltung, aber dann muss es halt in die entsprechenden Felder eingetragen werden bei der Umsatzsteuervoranmeldung. Ne? Aber das ist
genau, jetzt und bei Bauleistung haben wir nochmal besondere Sachen oder je nachdem Telekommunikationsleistungen, Versorgungssachen, das sind ja alles Sonderfälle, die der klassische Freelancer jetzt im Normalfall jetzt nicht so wirklich hat.
Das heißt, merkt euch einfach Reverse Charge und ihr braucht auf jeden Fall die Umsatzsteuer-ID des Gegenübers und die muss auch unbedingt gültig sein, sonst bleibt man unter Umständen auf den Kosten sitzen, ne? Für die.
Auf der Umsatzsteuer, genau. Und man muss halt daran denken, bei seiner Umsatzsteuererklärung die Anlage UR noch auszufüllen für dieses ganze ausländische Zeug und eine zusammenfassende Meldung abzugeben, wo dann die ID-Nummer und der Gesamtbetrag reinkommt und fertig.
Ja.
Also ja. Jahresbetrag, da haben wir den Gesamtbetrag gemeint.
Mhm.
Und das war es im Endeffekt auch schon.
Das war kurz und knackig.
Sonst dann, halt die ganz normalen Sachen, wie auf einer normalen Rechnung auch.
Ja, gut, klar. Das ist halt einfach nur dieser Zusatz noch, ne, und dass die Regelung zur Umsatzsteuer wieder anders ist. Wie sieht es mit Drittländern, also nicht EU-Ausland aus? Da ist nochmal ein bisschen was anders, ne?
Da müssen wir aufpassen, wo das Ganze hingeht.
Mhm.
Wenn ich Leistungen, zum Beispiel, wenn ich Dienstleistungen ins EU-Ausland habe, da muss ich immer prüfen, und das soll am besten Steuerberater machen, wo ist der Ort der Dienstleistung. Und je nachdem, was da rauskommt, greift die Umsatzsteuerregelung aus dem Land. Hingegen, wenn ich irgendwelche Waren verschicke, sozusagen eine Lieferung habe ins Drittland und es auch nachweisen kann durch Porto oder durch Versandbriefe, dann habe ich in der Regel eine umsatzsteuerfreie Lieferung, wo ich trotzdem die Vorsteuer ziehen kann in Drittländer.
Und bei digitalen Produkten, weil viele von den Freelancern sicherlich irgendwelche E-Books oder so verkaufen?
Da müsste man nochmal genauer nachschlagen. Da müsste man klären, wo das vertrieben wird, wie das vertrieben wird und was dann halt rauskommt als Ort der Dienstleistung oder Ort der Leistung. Und immer dieser Ort ist greifbar, kommt auch darauf an, ob es an eine Privatperson oder an ein Unternehmen geht. Mhm. Aber wer Digitalprodukte hat, sollte auf jeden Fall, oder wer Digitalprodukte hat, die international vertrieben werden, der sollte sich auf jeden Fall mal mit seinem Steuerberater zusammensetzen und prüfen, wie das mit den ganzen einzelnen Ländern aussieht.
Ja. Okay, das ist, glaube ich, dann die Thematik ausländische Rechnung. Auch so eine Sache, die regelmäßig in den Gruppen Thema ist, wie mache ich das eigentlich und so, muss man dann differenzieren.
Also die normale Rechnung ist nicht schwer, das Digitalprodukt wird ein bisschen komplexer und halt genau Dienstleistungen mit Drittländern wird auch noch je nachdem komplexer, je nachdem an wen es geht, ob es da noch Betriebsstätten gibt, die im Inland oder im Ausland sind. Auf jeden Fall ein Thema, was man nicht pauschal beantworten kann, wo auf jeden Fall nochmal sich ein Steuerberater am besten den Fall im Einzelnen nochmal detailliert anschaut.
Mal für 4 Stunden vorbeischauen und einfach mal drüber labern. Das wird wohl
tipptechnisch einfach alle Beispiele, die man so hat, per E-Mail schicken und einem schriftlich das zurückschicken lassen, da hat man immer eine gute Anleitung.
Mhm. Ja, absolut.
Das macht ich empfehle auch jedem, der einen Steuerberater hat, den er öfter kontaktiert, besser schriftlich. A, der Berater hat es einfacher, euch zu antworten in Schriftform. B, er und ihr könnt immer, wisst immer genau, was gemeint ist, weil das ist jetzt so aus meinem Alltag als freier Mitarbeiter von Steuerberatern. Wenn man Mandanten mündlich etwas sagt, dann hat der Mandant meistens eine ganz andere Auffassung, was man ihm gesagt hat, als man ihm tatsächlich gesagt hat. Weil viele gerne das hören, was sie hören möchten und nicht das, was tatsächlich gesagt wurde.
Ah, was? Ist es steuerfrei? Okay.
Sehr schön, danke schön, tschüss.
Genau, das kann steuerfrei sein und am Jahresende, ja, du hast doch gesagt, das sei steuerfrei.
Ja. Ja, kann ich mir vorstellen, das ist so.
Also da ist es für beide Seiten immer einfacher, wenn man es ein bisschen schriftlich festhält, dann kann man es im Zweifel auch nochmal nachlesen.
Mhm. Okay. Wir haben unsere User bei Facebook in der Facebook-Gruppe, die ihr übrigens gerne beitreten könnt, Link in den Shownotes, gefragt, was sie so zum Thema Rechnung quasi schlaflos macht, was sie wissen wollen. Und ich glaube, das überschneidet sich teilweise, also die erste Frage von Daniel, zum Thema Ratenzahlungsvereinbarung mit dem Kunden, ob es da irgendwas gibt, worauf man achten muss, wenn man das abrechnet.
Gab es früher, aber auch nur, wenn man in der sogenannten Sollbesteuerung drin war. Mittlerweile ist es so, dann, wenn das Geld kommt bei der Ist-Besteuerung, dann muss ich die Umsatzsteuer abführen. Also Ist-Besteuerung, wenn das Geld da ist. Und bei der Sollbesteuerung haben wir ein Urteil seit Ende 2016. Ich muss die Umsatzsteuer dann abführen, wenn das, der Teilabschnitt vereinbart worden ist, weil vorher ist das Geld einfach nicht eintreibbar.
Mhm.
Okay. Aber sonst ganz normal die Voraussetzungen, alles in Paragraph 14 nachlesen, was alles rein muss, die ganzen Standardangaben und dann hat sich das Ganze.
Also auch hier kein besonderer Titel für die Rechnung, außer aus Übersichtsgründen
für sich selber. Übersichtsgründen, Ratenzahlung für Rechnung oder für Leistung XY nach Vereinbarung vom oder laut Vertrag vom, aber ansonsten
Hauptsache. Also um das nochmal zusammenzufassen. Ja, man könnte also hingehen und sagen, ich stelle meinetwegen 4 Rechnungen und als Teilrechnung, als Ratenrechnung, wie auch immer, wie man das nennt. Und am Ende gibt es eine Endrechnung quasi, wo dann alle, im Prinzip die letzte Rate dann, wo dann aber die...
genau, Gesamtsumme drauf ist, die Gesamtumsatzsteuer und dann nochmal die bisherigen Vorauszahlungen abgezogen werden. Mhm. Dann habe ich halt einen Betrag X, der noch offen ist.
Alles klar. Das ist dann ja eigentlich nicht so schwer. Das ist also so ein Thema, wo viele sagen, okay, wie mache ich das? Aber ist dann ja eigentlich ziemlich simpel.
Im Endeffekt ist es immer dasselbe.
Ja, fast schon langweilig. Könnte ein paar mehr Ausnahmen hier.
Ja, also wäre echt schön, wenn überall was anders ist. Das wäre ja nichts Traum. Nee, nächstes Thema. Abschlagsrechnungen, wie stellt man die korrekt? Beziehungsweise vielleicht erstmal kurz erklären, was eine Abschlagsrechnung ist, weil ich bin mir nicht sicher, ob das jeder weiß.
Also eine Abschlagsrechnung ist, ich habe eine Summe X, die ich irgendwann mal abrechnen werde und ich rechne jetzt pauschal einen Teil davon ab, schon mal, damit die Summe am Schluss nicht zu groß ist oder damit ich schon mal ein bisschen an Geld komme und mache das irgendwie pauschal, dann spricht man von einer Abschlagsrechnung. Mhm. Hingegen rechne ich einen detaillierten Bereich ab, dann ist es eine sogenannte Teilrechnung, weil ich dann einen detaillierten Teil habe.
Okay. Mhm.
Also eine Art Vorauszahlung wäre dann eine Abschlagsrechnung.
Genau.
Okay, und gibt es da bestimmte Sachen, auf die man achten muss, wenn man
Hauptsache, das... Hauptsache, die Angaben im 14 sind drin und damit hat sich das im Endeffekt auch schon.
Das heißt, auch hier hat man wieder die Freiheit, da Abschlagsrechnungen drauf zu schreiben, wie man will, aber es gibt keine besonderen Angaben, die da...
Und auch, genau.
Okay.
Man verweist halt nur im Text drauf, bei der Angabe der Leistung, dass es halt für eine Teilleistung ist oder für pauschal als Vorauszahlung zählt für den Gesamtbereich. Da muss man halt sowieso aber dann drauf gucken bei der genauen Bezeichnung der Leistung.
Okay.
Ja, also ich habe es gerade vergessen. Birgit, damit hast du deine Antwort.
Genau. Die Frage kam von der lieben Birgit. Liebe Grüße an dieser Stelle.
Und vor allem Dankeschön. Dann zur nächsten von der Christina. Muss die Umsatzsteuer-ID
vom Kunden?
Vom Kunden, gell? Ja.
Ja.
Vom Kunden im Inland auf die Rechnung? Also die Frage.
Nö. B2B ist der Kunde übrigens, hat sie noch dazu geschrieben.
Okay. Also die Umsatzsteuer-ID-Nummer, die muss nur von mir drauf. Nur bei ausländischen Sachen brauche ich die in meinen Unterlagen. Kann man klassisch auch lösen, indem ich die dann auch auf die Rechnung drauf schreibe vom Kunden, aber bei inländischen Sachen brauche ich die vom Kunden nie.
Ja, okay.
Perfekt.
Kurz und knackig. Damit habe ich sogar die Frage jetzt auch nicht verstanden. Dann
du hast es, Christine. Schön, Lukas, wenn du auch noch was hast.
Schön, oder? Es gibt immer wieder Momente. Ja. Nee, danke, Christina, für die Frage.
Genau, und viele größere Kunden oder größere Unternehmen, die lassen sich quasi über die Umsatzsteuer-ID-Nummer die Unternehmereigenschaft des Freelancers bescheinigen, weil anders kommst du nicht an einer Umsatzsteuer-ID-Nummer ran, als dass du als Unternehmer beim Finanzamt registriert wirst, bist. Also es hat nicht immer steuerliche Hintergründe, dass so eine ID-Nummer angefragt wird.
Okay. Die letzte Frage von Katja. Wie geht man mit Gutscheinen um? Ich weiß nicht genau, wie das gemeint ist. Also
bei Gutscheinen gibt es zwei verschiedene oder drei, aber zwei klassische Gutscheine. Mhm. Der eine ist ein sogenannter Wertgutschein, sprich, meine Eltern gehen zum Drogeriemarkt XY und geben dem 50 Euro und kriegen einen Drogeriegutschein über den Wert von 50 Euro. Das ist quasi eine Art Zahlungsmitteltausch. Ich gebe 50 Euro hin, kriege 50 Euro Guthaben zurück. In der Umsatzsteuer haben wir somit noch keinen Leistungsaustausch und somit entsteht noch nicht die Umsatzsteuer, erst wenn der Gutschein eingelöst wird.
Okay. Mhm.
Wie verbucht man das? Also auf welches Konto würde das fallen?
Als Forderung, die jemand gegen mich hat.
Ach so, okay.
Und bei 4-3 Rechnern, wo ich nicht bilanziere, ist es im Endeffekt, würde ich mir eine Liste erstellen, wo ich die ganzen Gutscheine sammle. Und erst wenn das Geld kommt oder eingetauscht wird, habe ich natürlich erst die Einnahme.
Aber also Gutscheine landen erstmal auf den Forderungen.
Genau, weil jemand gibt mir 50 Euro, ich habe noch nichts gemacht und damit hat jemand eine Forderung gegen mich.
Achso, ja, okay. Okay, verstehe.
Macht Sinn.
Dann gibt es sozusagen den Warengutschein als zweite Variante.
Darf ich noch eins kurz zurückspringen? Wie ist denn das, also wenn du den Gutschein nie einlöst, dann hast du ja dann...
Irgendwann verfällt er.
Und dann ist quasi auch wieder austragen und...
Genau, dann habe ich quasi Gewinn, weil die Forderung nie eingelöst wurde. Und habe die Einnahme, aber nicht die Umsatzsteuer, weil es gab ja nie einen Leistungsaustausch.
Ja.
Okay, ja, gut, cool.
Bei klassischen Geldgutscheinen, dann haben wir den Warengutschein. Ein Warengutschein, der genau sagt, was man kriegt, das weiß ich, ein Essen XY. Da wird dann quasi die Umsatzsteuer direkt fällig, wenn der Gutschein gekauft wird oder abgeholt wird, weil das zählt als eine Art Vorauszahlung und bei Vorauszahlung ist ja wie bei einem ganz normalen die Umsatzsteuer immer direkt fällig.
Macht auch Sinn, ne? Irgendwie. Also.
Genau. Man muss ja auch sagen, beim Wertgutschein, du weißt ja auch noch nicht, was der Mensch damit macht. Kann sein, dass er was für 7 holt, was für 19%, was für 0%. Ja. Hingegen beim Warengutschein, da weißt du schon direkt und somit hat sich das. Das ändert sich von den Begrifflichkeiten mit Gutscheinen nach 2018, sprich ab 1.1.2019.
Ach.
Ändert sich, ich habe es jetzt nicht 100% im Kopf, aber die Begrifflichkeiten verändern sich, aber es bleibt inhaltlich wie jetzt. Sprich, wir haben einmal Wertgutschein und einmal eine Art Warengutschein.
Aber auf Rechnung konkret muss jetzt nichts besonders beachtet werden?
Nee. Also die Rechnung, wenn ich ihm eine ausstelle dann, wenn er den Gutschein einlöst, ist ganz normal. Nur, dass ich dann je nachdem halt von der Gesamtsumme X ziehe ich unten drunter nochmal ab, bereits als Gutschein bezahlt oder vom Gutschein abgezogen X. So offener Betrag oder Überzahlung wird noch erstattet oder es wird ein neuer Gutschein ausgestellt, je nachdem halt, wie das geregelt wird im Unternehmen.
Okay, aber wenn ich die Rechnung jetzt für den Kauf des Gutscheins quasi stelle, dann ist das erstmal einfach eine ganz normale Rechnung wie jede andere.
Also jemand holt einen Gutschein, damit gebe ich dem noch keine richtige Rechnung, sondern die richtige Rechnung gibt es erst, wenn der Gutschein eingelöst wird.
Ah, das heißt, das war wahrscheinlich, ich denke mal, darauf wollte sie nämlich hinaus, wie genau. Die Rechnung für den Gutschein dann aussehen.
Ich schreibe einen Gutschein, das ist dann im Endeffekt ein Forderungsschein gegenüber mich, buch die 50 Euro bei mir ein, als Verbindlichkeit gegenüber mir gegenüber und verrechne das dann später, wenn der Gutschein eingelöst wird.
Okay, Das heißt, da.
Also da, kein anderes Dokument ist notwendig.
Ich muss halt natürlich bei mir das irgendwie festhalten, damit das auch nachvollziehbar ist, weil ich will ja nicht Gutscheine eingelöst bekommen, die schon eingelöst waren.
Ja, ja gut, das ist halt
interne Verwaltung. Dann kann man meinen Kassenstand erklären, warum der auf einmal 100 Euro mehr ist, weil natürlich jemand einen Gutschein bar einbezahlt hat.
Ja, erstmal hast du keinen Beleg dafür, ne, für diese Zahlungseingabe.
Genau, wenn
du
keine dann mache ich halt eine Art Eigenbeleg, wo ich das nochmal festhalte.
Und da der kann formlos sein, irgendwie?
Eigenbelege sind immer eigen.
Okay, also das heißt, man kann festhalten, Katja, du musst selber einen Beleg schreiben für dich, dass dieser Gutschein verbucht wurde. Weiß ich nicht, wenn du einen Code oder sowas hast, vielleicht den da direkt mit drauf oder so. Wahrscheinlich sinnvoll. Und so hast du was du dem Finanzamt dann für diesen Zahlungseingang zeigen kannst.
Dann, ich habe tatsächlich noch eine letzte Frage. Die habe ich vorhin noch spontan ergänzt und ich hoffe, du kannst da. Also gut, also hier steht zum Beispiel nicht, dass wir unsere Traditionsfrage fragen. Also nehmen wir einfach
die. Nee, die hat das schon beantwortet in der ersten Folge mit ihm.
Ja gut, dann ist das jetzt deine Traditionsfrage hier, weil sie schwierig und spontan ist. Wie ist denn das mit Provisionen? Also ich zum Beispiel, also nehmen wir zum Beispiel mal 1&1, zahlt der Provisionen, wenn du Produkte weitervermittelst oder so. Und da musste ich ja keine eigene Rechnung stellen. Das heißt, irgendwie verbucht der das Unternehmen selbst.
Das Kosten. Unternehmen selbst erstellt dann im Endeffekt eine Gutschrift, die auch als Gutschrift betitelt wird und zahlt es an ein ihnen bekanntes Konto von dir aus und hat dann im Endeffekt auf dieser Gutschrift, dann sind alle Angaben von § 14 wiederum drauf, sieht aus wie eine normale Rechnung, heißt dann Provisionsabrechnung und unten steht dann Gutschrift über und fertig.
Wir brauchen das halt auch leichter als gedacht.
So werden auch Affiliate-Sachen?
Ja. Genau, so werden auch Affiliate-Sachen in der Regel abgerechnet.
Okay.
Ist ja auch im Endeffekt nichts anderes wie eine Provision.
Genau, das war auch so gerade mein Gedanke, dass ja eigentlich.
Das war tatsächlich so der Hintergrund der Frage, ja. Ah, cool, also das war jetzt irgendwie leichter als gedacht. Wir brauchen eine schwierige Spontanfrage.
Nee, es ist gut, das Thema ist schon.
ich glaube auch, ist komplex genug.
Ja. Nee, okay, dann haben wir, glaube ich, alle wichtigen Sachen zum Thema Rechnung geklärt. Oder haben wir was vergessen? Nee, ich glaube nicht.
Genau, also wichtig ist es für die Leute vielleicht nochmal, sie drucken sich jetzt alle den § 14 aus, der ist nicht sehr groß, da steht alles drauf, was drauf muss auf so eine Rechnung.
Mhm. Welches Gesetzbuch nochmal?
Umsatzsteuer.
Ah ja, das, ich habe es irgendwie
das vergessen. Das ist TG.
Im Fachläden meistens. Cool.
Und die meisten Tools haben ja sowieso alle Angaben, die drauf müssen.
Ja, das wollte ich gerade sonst auch ergänzen, ne? Also bei, in der Regel, also bei uns zum Beispiel ist es so, bei Goodlands, wenn ihr werdet da durchgeführt, ihr könnt halt, kriegt eine Warnung, wenn nicht alle Pflichtangaben auf der Rechnung sind und könnt die dann entsprechend ergänzen. Das heißt, wenn ihr keine Lust habt, euch da so sehr mit auseinanderzusetzen, dann nutzt ein Tool wie Goodlands und zur Rechnungserstellung.
Und so ein Tipp an Stefan, da solltest du, glaube ich, demnächst mal so eine Art Newsletter auf deiner Website einbinden, der dann bekannt gibt, dass du jetzt beraten darfst.
Genau.
Dann kannst du jetzt anfangen zu sammeln.
Haben wir ganz viel Ansturm für dich von unseren Leuten, die dann alle was wissen wollen. Aber Steuerberatung und das müsst ihr bezahlen.
Ich hatte mal ein Newsletter aufgrund von Datenschutzrichtlinien, war mir das dann aber etwas zu blöd. Folgt mir einfach auf Twitter oder Instagram. Ich glaube, das sollte dann man damit bekommen, sollte jemand Steuerberater sein.
Das ist tatsächlich eine Idee. Cool. Ja.
Okay, gut. Abschließend würde ich sagen, danke dir, Stefan, dass du nochmal da warst, hier alles so.
Jederzeit gerne. Also ich mache auf meinem Kanal oder auf meinem Blog und YouTube-Kanal nichts anderes wie irgendwie Vorträge halten und unterrichten. Und ob das jetzt innerhalb von einem Podcast mit Fragen oder von mir Frontalvortrag ist, so oder so, macht mir beides Spaß, daher jederzeit gerne wieder.
Das heißt, wir können auf jeden Fall mal deinen YouTube-Kanal und deinen Blog empfehlen. Ne? Die sind, also der YouTube-Kanal, da ist auch viel zum Thema Buchhaltungssoftware, was gibt's so und Goodlands genau, war da auch schon zu
Gast. Ich habe einige Software mal so grob eine Mischung aus Ersteindruck und Praxistest gemacht, wo ich die so in 15 bis 25 Minuten die meisten mal so durchklicke, eine Rechnung erstelle und mir durchschaue, wie das Ganze verbucht wird.
Ja.
Das ist so vom Programmbereich her. Ich habe einige Elster-Tutorials, die sehr gut geklickt werden. Mhm. Und ansonsten fallen mir manchmal spontan Themen ein. Mal kommen monatelang auch gar nichts. Dann kommt mal wieder innerhalb von ein paar Wochen einiges an Videos oder Blogbeiträgen. Es sind, glaube ich, jetzt auch 170 Videos oder so in dem Bereich schon online. Also man findet im Zweifel irgendwie was praxisnah, wenn man was braucht.
Ja, genau. Da werdet ihr auch, wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann habt ihr schon gesehen, dass wir da schon wieder an einer Kleinigkeit arbeiten und da werdet ihr wahrscheinlich auch demnächst ein paar Inhalte von Stefan im neuen Projekt, was wir da gerade angehen, sehen. Wenn ihr da neugierig seid, wir suchen Beta-Tester für die App, die wir gerade entwickeln. Wird was für Freelancer, ganz besonders für Leute, die gerade einsteigen. Wenn ihr da gerne Beta testen wollt, meldet euch doch bei uns über Facebook oder Instagram am besten über eine Nachricht. Und dann setzen wir euch da gerne irgendwie auf die Liste für iOS und Android. Ja, Beta-Tester bekommen quasi ganz frühen Zugang zum Ganzen. Und ja, das Ganze ist auch kostenlos für die Leute, die das dann nachher nicht gebeta-testet haben. Von daher jetzt kein großer Vorteil, außer dass ihr das halt früher schon seht. Aber wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr das schon anguckt und uns euer Feedback gibt. Und ansonsten ja, kommt in unsere Facebook-Gruppe Freelancer-Kooperation und Austausch bei Slack, wo auch dieses ganze Thema aufkam. Dürft ihr auch gerne mitreden, mitschreiben. Der Link ist auch in den Shownotes zu dem Workspace. Und wenn ihr noch nach einem Rechnungstool sucht und jetzt sagt, ey, so Word, verdammt, ich habe mich ertappt gefühlt, das mache ich immer noch mit Word, da gibt es bessere Möglichkeiten. Guckt euch mal Goodlands an. Das ist von uns, All-in-One-Tool für Freelancer. Da ist Zeiterfassung, Projektmanagement, Buchhaltung, Rechnungserstellung und Planung, alles in einem. Funktioniert alles miteinander. Und in den Shownotes haben wir einen Link für euch, wo ihr unseren Premium-Tarif einen Monat lang kostenlos testen könnt. Haben aber auch einen Free-Tarif für alle, die das jetzt gerade erst angehen mit der Selbstständigkeit oder nebenbei noch angestellt sind. Ja, ansonsten nochmal vielen Dank an dich, Stefan, und ja, euch eine
gerne,
schöne Woche.
Gesagt, immer wieder gerne.
Du bist jetzt der offizielle Steuerexperte des Freelancer-Podcasts.
Glückwunsch.
Bind ich auf meinem Blog dann irgendwo ein.
Genau, kannst du gerne machen. Irgendwie offizieller Steuerexperte. Das machen Leute ja auch gerne, wenn sie irgendwie im Fernsehen sind. Offizieller Experte für, weiß ich nicht, Recht oder sowas. Bei so und so.
Ja. Ja. Gut, dann sagen wir auf jeden Fall ciao. Bis nächste Woche.
Genau.
Und bis dann.
Ciao.